SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchardt. Amerikanische Autoren raufen sich die Haare über ihr Land. Ein aggressiver Präsident ohne Konzept, ein zerstrittenes Volk ohne Perspektive, davon handeln immer mehr amerikanische Romane. Drei stellen wir Ihnen heute vor. Nell Zink und Ben Lerner versuchen noch zu verstehen, wie es wurde, was es ist. Ihre neuen Romane erzählen von Familien und von Freunden und sind zugleich Gesellschaftsanalysen. In Sandra Newmans neuem Buch aber herrscht schon richtig Endzeitstimmung. Außerdem in der Sendung die neuen Bücher von Han Kang und von Christine Wunicke, die uns noch mal ganz woanders hinbringen, nämlich nach Korea und nach Indien. Die Musik dazu macht deshalb auch ganz indisch das Pulsar-Trio. Klavier, Schlagzeug und Sitar. Zoo of Songs heißt ihr Album. Amerikaner leben wie Frösche in einem Topf. Das sagte die amerikanische Autorin Nell Zink neulich in einem Interview. Zuerst ist das Wasser noch kalt, dann wird es ganz langsam erwärmt, die Frösche merken es kaum. Irgendwann aber ist das Wasser wirklich heiß und fängt an zu brodeln. Wie die soziale Temperatur in den USA in den letzten Jahren angestiegen ist, das hat Nell Zink genau wahrgenommen. Seit 20 Jahren lebt sie in Deutschland, doch ist sie regelmäßig zu Besuch in der alten Heimat. Wie dort mit Trump das Aggressionslevel gestiegen ist, das treibt sie um. Und sie versucht, es in ihrem neuen Buch zu erfassen. Das Hohelied heißt der Roman. Carsten Otte stellt ihn vor.
Am Anfang dieses so vielschichtigen Romans lernen wir Joe Harris kennen, und da es zum unverwechselbaren Stil der Autorin Nell Zink gehört, ihre Figuren ziemlich direkt und mit allen Widersprüchen vorzustellen, wissen wir schon nach den ersten Sätzen, dass Joe unter dem genetisch bedingten Williams-Syndrom leidet. Er muss mit einem Herzfehler und einer gestörten räumlichen Wahrnehmung zurechtkommen, darf sich aber auch über seine sprachliche und musikalische Hochbegabung freuen. Anders als die auktoriale Erzählerin und wir als lesendes Publikum weiß weder Joe noch sein Umfeld von der Krankheit, weil er nie auf das Syndrom getestet wurde.
Sein Talent, andere zu irritieren, war schier grenzenlos. Er sagte immer, was er dachte und vertraute jedem, den er traf.
Dieser so sympathische wie seltsame Held verliert früh seine Mutter, wird vom Vater, einem Professor für amerikanische Geschichte, liebevoll durch die Schulzeit begleitet und irgendwann in den späten 1980er Jahren lernt er in New York die Punkerin Pam und den möchtegern Independent Musikmanager Daniel kennen. Zusammen gründen sie eine so mittelmäßige Band, dass bis auf Joe, der immer optimistisch bleibt, alle wissen, dass dieses Trio wohl eher nicht Musikgeschichte schreiben wird. Pam arbeitet für eine EDV-Beratungsfirma, Daniel schlägt sich als Korrekturleser einer großen Anwaltskanzlei durch. Job und Karriere sind den beiden allerdings weniger wichtig als ihr Lebensgefühl, das von viel Sex, allerlei Drogen und einer starken Dosis Selbstironie und dem Wunsch geprägt ist, möglichst viel Zeit mit Kunst und Musik zu verbringen. Da Marmalade Sky, so der Name ihrer skurrilen Band, wie erwartet nicht reüssiert, wollen Pam und Daniel zumindest die Solokarriere ihres Freundes unterstützen, dessen eigenwilliger Stil in den nun angehenden 90er Jahren ein wachsendes Publikum findet.
Joe spielte durch zwei Verstärker, seinen eigenen neuen Bassverstärker und Pams Marshall. Und ein Whirlwind-Splitter trennte die Ausgangssignale. Der Effektloop am Bassverstärker lief durch ihren MXR-Verzerrer. Joes Stimme und das Malen der unzerstörbaren Aluminium-Lautsprechermembrane seiner wackeren Hardgebox durchschnitten den Dunst aus Feedback, der von dem gequälten Marshall ausging, und er sang seine allerfeinsten Nonsenstexte, als stünde seine Seele in Flammen.
Man muss kein Punkrock-Spezialist sein, um eine Ahnung zu bekommen, wie sich diese Musik anhören könnte. Joe jedenfalls entwickelt sich vom Independent-Geheimtipp zum Mainstream-Megastar. Nell Sink gelingt es im ersten Drittel ihres Romans, diese Heldenreise mit einer so bissigen wie detailreichen Milieustudie des amerikanischen Musikbusiness zu verknüpfen, dass zeitweilig völlig unklar ist, auf was die kommenden zwei Drittel des Textes hinauslaufen werden. Im entscheidenden Moment aber verschiebt sich der Fokus der Erzählung. Die mehr oder weniger dubiosen Charaktere aus der Indie-Szene treten in den Hintergrund. Die Familienbeziehungen der Hauptfiguren werden wichtiger, auch weil Pam und Daniel ein Baby bekommen. Die kleine Flora begeistert nicht nur Eltern und Großeltern, sondern eben auch Joe, der neben seinen Studio-Sessions und Live-Konzerten den Babysitter gibt.
Ein Rockstar zu sein, war kein Job, dem man am helllichten Tage nachging. Und selbst wenn, hätte er nicht auf seine Spaziergänge verzichtet. Er lernte noch immer jeden Tag neue Freunde kennen. Flora stand daneben, wenn er Psychotiker nach ihren offenen Beinen fragte oder im selben Tonfall unbeteiligter Faszination einen Eisverkäufer nach seinen Sorten.
Dieser Mann, der singend und dauerredend mit Flora durch die Straßen New Yorks zieht, ist nicht nur für das Mädchen ein Role Model. Joe erfüllt erzähltechnisch auch eine wichtige Spiegelfunktion für die Lebensläufe von Pam und Daniel. Umso erstaunlicher, dass Nell Sink ihn mitten im Roman und ausgerechnet am 11. September 2001 an einer Überdosis Heroin sterben lässt. Dieser krasse Wendepunkt ist aber keineswegs Effekthascherei. Er verleiht dem folgenden Geschehen vielmehr einen weiteren Subtext, der von der Schwierigkeit handelt, Wahrheit und Lüge auseinanderzuhalten. Pam und Daniel erzählen Flora nämlich nicht, wie Joe gestorben ist, so wie sie ihrem Kind auch vorenthalten, dass die liebe Großmutter Ginger ihre Tochter Pam einst verprügelt hat. Flora wächst in behüteten und zugleich alternativen Familienverhältnissen auf, die sie zeitlebens prägen werden. Ihre Entscheidungen, mögen sie noch so merkwürdig oder gar moralisch zweifelhaft sein, hält sie grundsätzlich für gut und richtig. Flora ist nicht nur ein Digital Native, sondern lebt auch ziemlich naiv in ihrer politischen Blase. Sie will die Welt retten, arbeitet für den Wahlkampf der amerikanischen Grünen und bemerkt zu spät, dass ihr Engagement dem politischen Feind hilft. Genüsslich legt Nell Sink die Lebenslügen der geschilderten drei Generationen offen, ohne dabei die Figuren grundlegend zu beschädigen. Die zahlreichen Pointen in den kurzen und temporeich erzählten Episoden, die zwischenzeitlich sogar in Äthiopien spielen, verfolgen dabei keinen Selbstzweck. Die allgegenwärtige Ironie, vor allem in den rasanten Dialogen, zeigt auch den grundlegenden Defätismus all jener, die sich für fortschrittlich halten. Daniel kann dem grünen Aktivismus seiner Tochter jedenfalls nur mit politischem Galgenhumor begegnen, über den sich Flora wiederum amüsiert.
Wenn sie ihrem Vater von den Grünen erzählte, reagierte er mit surrealen Warnungen vor dem Tag des Zorns und den gut organisierten Milizen des Zwei-Parteien-Systems. Sie machte Screenshots seiner amüsanten Nachrichten und zeigte sie ihren Freunden.
Aus dem Familienroman entwickelt sich schließlich ein politisches Drama. Donald Trump, der Mann, dem nichts heilig ist, wird nicht zuletzt mit Hilfe von Leuten Präsident, die ständig das Hohelied der Religion anstimmen. Pams Vater ist ein strenggläubiger Republikaner und als er begreift, dass Trump auch im höchsten Amt als rücksichtsloser Wüterich auftritt, zieht er sich resigniert mit einer Eisenhower-Biografie zurück in den Lehnstuhl. Das Hohelied ist Nell Sinks bislang stärkster Roman, weil sie in diesem Buch die für sie so typische Crash-Ästhetik etwas zurücknimmt, weil sie den Humor auch für eine nuancenreiche Figurenzeichnung nutzt und weil sie einmal gesetzte Themen auf erstaunlich vielen Ebenen durchspielt. Die verdrehten Liebeslieder, die Joe einst sang, klingen noch einmal an, wenn Nell Sinks schließlich mit einem bewusst herzzerreißenden Finale überrascht. Dieser Roman ist ein politisches Hohelied auf die Liebe, das sich gegen die Hasstiraden in jenem Land wendet, in dem die Schriftstellerin aufgewachsen ist und das sie nun in sicherer Distanz auf erhellende und unterhaltsame Weise beschreibt.
Carsten Otte besprach das Hohelied von Nell Sink. Tobias Schnettler hat den Roman aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er im Rowohlt Verlag. Und er ist das Buch der Woche auf swr2.de. Vor einigen Jahren wurde sie bei uns bekannt mit »Die Vegetarierin«, der Geschichte einer Frau, die zuerst kein Fleisch und schließlich gar nichts mehr essen will. Die koreanische Autorin Han Kang. Es folgten zwei weitere umfangreiche Romane. Han Kangs neues Buch aber ist ganz schmal, eher hingetupfte Miniaturen. Wir sprechen gleich darüber, doch zuerst hören wir, wie die Geschichte beginnt.
Als ich im Frühjahr beschloss, über weiße Gegenstände zu schreiben, machte ich mir als erstes eine Liste. Wickeltuch, Babyhemdchen, Salz, Schnee, Eis, Mond, Reis, Schaumkronen, Lilienmagnolien, weißer Vogel, weißes Lächeln, blankes Papier, weißer Hund, weißes Haar, Totenhemd. Bei jedem Gegenstand, den ich notierte, hatte ich seltsames Herzklopfen. Ich fühlte, dass ich das Buch unbedingt schreiben wollte und dass mich der Schaffensprozess verändern würde. Es wäre für mich Balsam, den ich dringend benötigte, gewissermaßen weiße Salbe auf eine Wunde und Gaze, um sie zu verbinden. Aber als ich einige Tage danach erneut die Liste durchging, fragte ich mich, welche Bedeutung die nähere Betrachtung dieser Wörter hätte. Sie würden in mir gedreht und gewendet werden und schließlich in Form von Sätzen herausvibrieren, wie fremde, klagende oder schrille Töne, die der Geigenbogen einer Metallsaite entlockt. War es mein gutes Recht, mich zwischen diesen Sätzen zu verstecken, eingehüllt in weiße Gaze? Diese Frage war schwer zu beantworten, weswegen ich das Projekt erst einmal verschob. Im August nahm ich mir für einige Zeit eine Mietwohnung in der Hauptstadt eines mir unbekannten Landes und begann dort zu leben. Ungefähr 2 Monate später, als die Kälte beißend wurde, überfiel mich eines Abends meine altvertraute Migräne, wie ein teuflischer Freund. Und nachdem ich einige Tabletten mit lauwarmem Wasser hinuntergespült hatte, wurde mir klar, dass es unmöglich war, mich zu verstecken.
Der Anfang von Weiß, dem neuen Buch von Han Kang, hier gelesen von Eva Irion. Und verbunden bin ich jetzt mit der Kritikerin Isabella Akucci, die Weiß auch schon gelesen hat. Guten Tag, Frau Akucci.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ja, Frau Akucci, die Ausgangssituation im Buch Weiß ist so, die Erzählerin ist alleine in der Hauptstadt eines ungenannten Landes. Später kann man dann vermuten, dass es sich um Warschau handelt. Sie hat Migräne und sie will oder muss etwas erkunden. Es geht um ihre ältere Schwester, die ein Frühchen war und die kurz nach der Geburt starb. Was und wie erzählt sie denn von diesem Baby?
Ja, sie erzählt eben den Moment der Geburt und auch das Sterben dieses Kindes. Also die Mutter ist noch ganz jung, die ist 22, sie ist allein daheim. Und das Schlimme daran ist, die Fruchtblase platzt eben gut 2 Monate zu früh. Und das Kind kommt auf die Welt, es öffnet zwar die Augen, schaut die Mutter an und die Mutter sagt, stirb nicht, aber das Kind stirbt eben leider doch, weil es einfach viel zu früh geboren wurde. Jetzt ist aber genau diese Schilderung auch bereits mein erstes großes Problem, was ich mit diesem neuen Text von Han Kang habe. Denn eigentlich könnte man ja denken, dass einen dieses Kapitel unglaublich berührt und mitnimmt, weil es sich ja auch um eine wahre Begebenheit handelt. Das Traurige ist aber an der ganzen Sache, dass Han Kang diese wahre Begebenheit unglaublich artifiziell erzählt und das Ganze dadurch im Kitsch endet. Das fängt schon mal damit an, dass die Mutter unter Wehen anfängt, ein Hemdchen für dieses Kind zu nähen. Und ich würde mal behaupten, aus eigener Erfahrung, dass man unter Wehen, glaube ich, kein Hemdchen nähen kann. Und selbst wenn die Mutter das gemacht hat, kommt überhaupt nicht ihre Verzweiflung rüber, was sie das für Kraft gekostet hat. Ich meine, Geburt, da geht es um Blut und Schweiß und das ist wirklich keine ästhetische Angelegenheit. Aber Han Kang betont eben immer wieder die weiße Reinheit des Hemdchens und die Mutter und das Kind, das aussieht wie ein weißer Reiskuchen. Und dadurch bekommt das Ganze so etwas von so einer Marienentbindung. Und das hat mich sehr gestört.
Ja, Marienentbindung, artifiziell sagen Sie. Das Buch ist in 3 Kapitel gegliedert. Auch das wirkt sehr kunstwillig, würde ich mal sagen. Die Kapitel heißen Ich, Sie und am Ende Alles Weiß. Das klingt im westlichen Kontext jetzt so ein bisschen nach klassischer Tragödie. Gibt es in dem Buch eine Dramaturgie, eine Entwicklung?
Ja, das kann man schon sagen. Also am Anfang das Kapitel Ich, Da ist sozusagen eine Art Exposition. Han Kang befindet sich in dieser fremden Stadt, die wahrscheinlich Warschau ist, und sie setzt sich dann mit der Geschichte dieser Stadt auseinander. Sie erfährt eben über die Geschichte der Stadt, dass die Nazis die Stadt bombardiert haben, dass sie dem Erdboden gleich war, dass sehr viele Menschen dort ermordet wurden. Und das triggert sie sozusagen und erinnert sie an ihre eigene Familientragödie, an den Tod dieser Schwester. Und daraus entwickelt sie dann diesen Wunsch, über die Schwester zu schreiben und überhaupt über weiße Dinge zu schreiben, denn weiß ist die Farbe, die sie wohl mit der Schwester assoziiert. Und der zweite Teil heißt dann Sie. Da erlebt eigentlich die Schwester anstelle von Han Kang diese fremde Stadt. Also Han Kang imaginiert sozusagen ihre Schwester, dass die noch am Leben wäre, dass die eben diese Geburt überlebt hätte, und lässt sie an ihrer Stelle durch die Stadt streifen und über verschiedene weiße Gegenstände oder weiße Naturphänomene meditieren. Und der dritte Teil, Alles Weiß, da geht es dann eigentlich darum, was der Verlust der Schwester für Han Kang ganz persönlich bedeutet. Das sind einmal ihre Schuldgefühle, die sie hat. Denn sie glaubt ganz fest, dass wenn die Schwester überlebt hätte, wäre die Mutter nie mit Han Kang schwanger geworden. Also sie glaubt, dass sie nur deshalb lebt, weil die Schwester sterben musste. Und das verursacht ihr natürlich Schuldgefühle.
Das ist ein sehr persönliches Buch. Persönlicher könnte es fast gar nicht sein. Han Kang hat hier ganz offensichtlich viele eigene Erfahrungen aufgearbeitet. Die Frage ist, ob das funktioniert. Also so viel Persönliches zu Literatur zu machen? Oder ist das Buch vielleicht zu nah dran am Persönlichen?
Ja, ich finde, es ist absolut zu nah dran. Also man kennt ja schon auch viele Motive, die sie schon in Menschenwerk behandelt hat. Also Tod, Körper, Geister, Trauer. Aber bei Menschenwerk hatte sie eben einen guten Abstand zu dieser Thematik. Und hier merkt man, da gehen ihre eigenen Emotionen mit ihr durch. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass wenn man als Künstler zu sehr aus seinem momentanen Gefühl schöpft, dann kann das leicht für den Außenstehenden kitschig rüberkommen. Das ist einfach zu ungefiltert. Und das ist hier ihr meiner Meinung nach passiert.
Ja, Menschenwerk, das muss man vielleicht noch nachschieben, ist ein Roman über die Demokratiebewegung in Südkorea und wie sie niedergeschlagen wurde. Das ist ein politischer Roman gewesen. Da hat sie natürlich einen größeren Abstand, einen größeren persönlichen Abstand.
Richtig. Und was mich hier aber auch stört, da versucht sie im Grunde es wieder, diese politische Geschichte, nämlich die Nazizeit in Warschau, mit ihrem persönlichen Schicksal zu verknüpfen. Also sie erinnert sich dann an ein Buch, was sie gelesen hat, wo es um einen kleinen Jungen geht, der von den Nazis erschlagen wird. Und das erinnert sie dann an den Tod ihrer Schwester. Und da muss ich sagen, das passt aber nicht zusammen. Außer, dass beide Kinder natürlich auf tragische Weise viel zu früh gestorben sind. Aber der eine wurde ermordet aus politischen Gründen und das andere Kind ist einfach eines natürlichen Todes gestorben, weil es zu früh auf die Welt kam, und es wurde dennoch in dieser kurzen Zeit geliebt und ist ja auch sehr geborgen gestorben, muss man sagen. Und diese Verlinkungen, die sie da macht, die mögen für sie funktionieren, aber als Leser denkt man sich, was willst du mir denn da erzählen? Das passt doch alles gar nicht zusammen, diese Bilder, die sie da miteinander verschränkt.
Han Kangs vorherigen Romane sind sehr starke Geschichten gewesen, haben auch starke Plots gehabt. Das ist jetzt in diesem Buch ganz anders. Diese Texte sind sehr leise. Auf mich haben sie gewirkt wie Schneeflocken eigentlich. Sie schreibt auch über Schneeflocken, hat in Warschau offenbar auch einen strengen Winter erlebt.
Ja.
Aber auch die Geschichten selber oder diese kurzen Episoden eigentlich eher sind wie so Schneeflocken, die auf der Hand landen, die kurz sehr schön sind und dann doch zerschmelzen. Man kann sie gar nicht halten und sie blieben mir auch nicht so stark in Erinnerung. Diese Episoden sind eigentlich mehr Meditation als Story, oder?
Ja, sie sind auf jeden Fall Meditation, wobei ich das an sich auch ganz interessant finde, diese Idee. Aber sie verharrt da auch in sehr abgedroschenen Bildern. Also gerade die Schneeflocke, die sie ansprechen, die bringt sie tatsächlich als Symbol der Vergänglichkeit oder auch der Schönheit. Also sie schreibt da auch über die Schneeflocke aus der Sicht ihrer Schwester. Sie war außerstande zu begreifen, wie etwas so Feindliches und Kaltes gleichzeitig vergänglich und überwältigend schön sein konnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das wahnsinnig abgedroschen, so über Schneeflocken zu schreiben. Also das ist so ein typisches Bild, oder auch über Schmetterlinge. Also sie bemüht tatsächlich da eine Symbolik, die wir alle schon zur Genüge kennen. Und teilweise finde ich fast, dass sie sich da so auf so einem Poesiealbumsniveau bewegt. Und das finde ich wahnsinnig schade. Da hätte ich einfach auch viel mehr von ihr erwartet, weil sie in der Vegetarierin und auch in Menschenwerk ganz neue Wege beschritten hat und der wirklich radikal war und überraschend. Und hier habe ich das Gefühl, oh Gott, das kenne ich schon.
Was an diesem Buch ja auch sehr auffällig ist, ist die Gestaltung. Es ist ein rein weißes Buch im Grunde. Ja, wir haben einen weißen Umschlag, wir haben schneeweißes Papier mit schwarzer Schrift. Das ist ziemlich eindrucksvoll. Und eingefügt sind auch ein paar Fotografien, auf denen man Hang Kang schwarz gekleidet mit weißen Dingen sieht. Also mit Federn zum Beispiel oder mit Salz oder eben mit einem kleinen weißen Kinderkleidchen in Händen. Ich finde, das Buch ist fast schon Konzeptkunst. Leuchtet Ihnen diese Gestaltung ein und wie gefällt sie Ihnen?
Ja, grundsätzlich leuchtet mir die Gestaltung schon ein. Es ist auch auf den ersten Blick ästhetisch und sehr ansprechend. Es macht Spaß, das Buch in die Hand zu nehmen. Aber im Grunde, diese Fotografien sind für mich ähnlich wie die Texte. Also sie sind ästhetisch, sie sind irgendwie lyrisch, aber sie lösen auch nichts in mir aus. Also sie überraschen nicht, sind im wahrsten Sinne des Wortes keine neuen oder irgendwie irritierenden Bilder, sondern ja, sie sind hübsch, sie sind irgendwie lyrisch, aber auch ein bisschen flach.
Isabella Akucci, ich weiß, dass Sie vorherige Bücher von Hang Kang gerne gelesen haben, aber mit diesem Buch wurden Sie nicht warm.
Nein, leider nicht, leider nicht. Ich hoffe ein bisschen, dass vielleicht es so eine Art Übung für Hang Kang war, an diesem Stoff zu arbeiten und vielleicht entsteht da noch was ganz Spannendes draus. Also gerade diese Thematik, auch dieser Schuldgefühle dieser älteren verstorbenen Schwester gegenüber und dieser Horror, ein so kleines Baby zu verlieren. Also das sind im Grunde wahnsinnig starke Themen. Da könnte gerade sie auch so was Tolles draus machen. Und das würde ich unglaublich gerne lesen. Vielleicht gibt's ja dann auch irgendwann einen neuen Roman, der dann richtig toll ist.
Isabella Akucci, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wir sprachen über Han Kangs neues Buch Weiß aus dem Koreanischen von Ki Hyang Lee. Erschienen ist das Buch im Aufbau Verlag. Davis liest gern, ihr ganzes Leben lang schon. Kein Wunder, ihre Mutter ist Bibliothekarin. Studiert aber hat die Amerikanerin Mathematik und Ingenieurswissenschaften. Besonders fasziniert ist sie von Datensätzen. Deshalb ist sie auch ständig damit beschäftigt, Erhebungen zu machen und die Ergebnisse anschließend in bunte Grafiken umzusetzen. Als letztes hat Aaron Davis 2000 Bücher analysiert. Und zwar daraufhin, wie darin die Körperteile von Frauen und von Männern beschrieben werden. Pascal Fischer hat sich schlau gemacht.
Im Nachhinein würde Aaron Davis wohl sagen, das eine Buch, das sie überhaupt erst auf die Idee zu ihrer Studie brachte, bleibt auch im Nachhinein der Klischee-Spitzenreiter. In ihrem kleinen Lesekreis las sie nämlich »Die Furcht des Weisen« von Patrick Rothfuss.
Ein wirklich abscheulicher Fantasy-Roman, der echt schreckliche und so alberne Beschreibungen für den Körper einer sexy Fee hat. Lippen wie Sonnenuntergänge, Augenlider mit Schmetterlingsmustern. Allein 35 Seiten lang nur solche Beschreibungen. Und wir dachten nur, ach komm, echt jetzt? Wir rollten mit den Augen und wollten rausfinden, ob nur dieses eine Buch so ist oder ob es noch mehr solcher Bücher gibt.
Gemeinsam mit ihren Freundinnen stellte Aaron Davis eine Buchliste zusammen. New York Times Bestseller, Bücher, die den Pulitzer Prize oder andere Auszeichnungen erhalten hatten, Texte aus dem Schulkanon, Uni-Pflichtlektüre und Bestenlisten. Zumeist angelsächsische Romane, geschrieben zwischen 2008 und 2020. wobei die meisten aber dem 20. Jahrhundert entstammen. Die Texte fütterte Aaron Davis in den Natural Language Processor ein, ein Computerprogramm, das im ersten Schritt Sätze mit Körperteilen findet und dann analysiert, zu wem das Körperteil gehört. Gibt es ein männliches oder weibliches Subjekt? Konkret stand da his hair oder her hair? Stand da King oder Queen, Harry oder Hermine? Und welche Adjektive wurden zugeschrieben? Nach einem Jahr Wochenend- und Feierabendarbeit war Aaron Davis fertig.
Ich war wirklich enttäuscht vom Ergebnis. Was man halt so annimmt, stimmt leider. Man hofft ja doch, dass die Wörter nicht so asymmetrisch verteilt sind. Natürlich gibt es einzelne Bücher mit mächtigen Frauen und sanften Männern, aber insgesamt überwiegen die Klischees.
Keine Universitätsstudie, aber eine minutiöse Arbeit mit überzeugenden Ergebnissen. Schockierend ist vor allem, dass Körperpartien bei Frauen oder Männern immer noch komplett anders betrachtet werden. Beispiel Kopf. Bei Frauen sind fast dreimal öfter Haare Thema, bei Männern 1,5-mal öfter das Gehirn. Frauenfiguren lächeln eher, Männerfiguren grinsen 3-mal häufiger. Und auch die zugewiesenen Adjektive unterscheiden sich. 16-mal häufiger als Männerhaare sind Frauenhaare blond. 16-mal häufiger sind Frauenarme schlank und Männerkörper kraftvoll. 8-mal häufiger als Männer sind Frauen hübsch und lieblich. Frauenherzen brechen und sind klein und Männerherzen, tja, die kommen fast gar nicht vor. Sind das halt alles glühende Männerfantasien auf einem von Autoren dominierten Buchmarkt? Nein, sagt Aaron Davis. Ungefähr 35% der Titel stammten von Autorinnen.
Wir schauten auch, wie die Wortwahl davon beeinflusst wurde, ob es einen Autor oder eine Autorin gab. Aber beide Geschlechter tendieren dazu, Frauen eher sexualisiert und Männer eher als mächtig zu beschreiben.
Gerne würde sie von Frauen lesen, die von starken Beinen durchs Leben getragen werden. Und von Männern mit einem Herz für Tiere, schreibt Aaron Davis, und man spürt ihren Frust. Dabei könnte man auch sagen, wen wundert das alles? Im echten Leben sind Männerhände durchschnittlich tatsächlich größer als Frauenhände. Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen, jawohl. Wer auf den Körper schaut, findet Körperteile, nicht Geist, Seele oder Esprit. Eben das würde sie als nächstes gern untersuchen, kontert Aaron Davis und zitiert eine Studie, die sagt, Männer werden eher über ihren Charakter, Frauen eher über ihr Aussehen beschrieben. Wieder so eine erwartbare Asymmetrie, die ein wenig zur Nennung von Haaren bei Frauen und Gehirn bei Männern passt. Ihre Untersuchung hat Aaron Davis zusammen mit der Illustratorin Liana Sposto übrigens geradezu glanzvoll aufbereitet. Sposto hat Körper gezeichnet, auf denen sich Wörter in verschiedenen Größen finden, je nach Häufigkeit in den Büchern, auf linke und rechte Körperhälften verteilt für Frauen und Männer. Man kann sich sogar durch verschiedene Körperteilkategorien klicken. Das liebt Aaron Davis an der Datenanalyse. Verborgene Muster werden sichtbar.
Viele Leute haben gesagt, wow, ich schaue da drauf und verstehe sofort, was du vermitteln willst. Ein Bild sagt eben mehr als 1000 Worte. Ich bräuchte 25 Minuten, um die Daten Stück für Stück zu beschreiben. Aber so sagt man, ah, okay, ich sehe es.
Eine Augenweide irgendwo zwischen Literaturwissenschaft, Statistik, künstlicher Intelligenz und Illustrationskunst. Nachzulesen im Online-Magazin The Pudding.
Aaron Davis analysiert nicht nur Gender-Klischees in Romanen, sondern kartiert auch zum Beispiel die Verbreitung mexikanischer Restaurants in den USA. Oder sie vermisst alle Landesgrenzen dieser Welt. Sozialgeografisches Interesse umgesetzt in ziemlich unterhaltsame Grafiken. Und die sind zu finden auf ihrer Website, auf die man kommt, wenn man nach Aaron Davis und dem Stichwort Data sucht. Sie hörten einen Beitrag von Pascal Fischer hier auf SWR 2.
Was liest der Autor Ulf Stolterfoth? Zum einen liebt er Fachsprachen. Seit Jahren schon arbeitet er an einem großen Lyrikzyklus, in den er alle Arten von Sonderjargon einarbeitet. Und er liebt das Düstere. Ganz aktuell sitzt er an einem finsteren Württemberg-Epos mit dem Titel Sohn von Krähe. Deswegen verwundert es gar nicht mal so sehr, dass ihn der neue Roman von Sandra Newman begeistert.
Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen ein Buch empfehlen darf. Das Buch ist bei Matthes & Seitz erschienen von der Autorin Sandra Newman und das Buch heißt Ice Cream Star. Das ist ein ganz, ganz großartiges Buch. Die Handlung ist eigentlich relativ schnell erzählt. Es ist eine Dystopie, eine Endzeitgesellschaft und die Menschen sterben so mit 18, 19, 20. Aber es gibt ein Gegenmittel, das liegt in Washington D.C. Das Ganze spielt an der amerikanischen Ostküste. Und der ganze Roman ist so eine Gralsgeschichte, eine Gralssuche oder eine Parsifal-Geschichte. Und die Suche wird geleitet von einer jungen Frau, eben der titelgebenden Ice Cream Star. Und das geht über 650 Seiten. Das ist manchmal nicht so spannend, dann wieder sehr spannend. Aber das ganz, ganz Tolle an diesem Buch ist die Sprache, in der es geschrieben ist, und die Übersetzerin Milena Adam, die kann man nicht genug loben, wie toll sie das übersetzt hat. Das ist eine erfundene Sprache, die sich so ein bisschen orientiert an, ich weiß nicht, an Hip-Hop-Sprache und an schwarzer Sprache, aber dann wieder ganz, ganz eigenartig. Also ich habe sowas überhaupt noch nie gelesen und das ist sehr massiv. Also am Anfang denkt man, man kann das nicht lesen über 600 Seiten und dann irgendwann macht's Klick und man will nichts anderes mehr lesen. Es ist ein großartiges Buch und ich kann es jedem und jeder nur empfehlen.
Der Dichter Ulf Stolterfoth empfiehlt Ice Cream Star von Sandra Newman. Milena Adam hat den Roman aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er bei Matthes & Seitz. Seit knapp 4 Jahren ist Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten. Seither tobt er herum, beleidigt jeden und jede und blamiert sein Land in aller Welt. Und trotzdem könnte er im November wiedergewählt werden. Was geht schief im Staate USA? Das treibt amerikanische Autorinnen und Autoren massiv um. Nell Singh zum Beispiel, deren Roman wir ganz zu Anfang der Sendung besprachen. Aber auch Ben Lerner, der aus Topeka, Kansas stammt, also aus dem Mittleren Westen, und dessen neuer Roman auch genau dort spielt. Die Topeka-Schule heißt er und unsere Praktikantin Sharon Hodge hat ihn mit Spannung erwartet. Eine scharfe Gesellschaftsanalyse findet sie, die selbst Verwandtschaft in Kansas hat und deshalb regelmäßig dort ist.
Kansas. Wo war das nochmal? Ach ja. Im Herzen Amerikas, das nichtssagende Rechteck in der Mitte der Landkarte. Es ist das Zuhause von Football-Champions, religiösen Fanatikern und dem Zauberer von Oz und der Geburtsort meines Vaters. Wenn ich meine zweite Heimat erwähne, sind leere Blicke und schnelle Klischees eine gängige Reaktion. Selbst innerhalb Amerikas bleibt der sogenannte Sunflower State gerne unbeachtet, denn im Vergleich zu den Küstenmetropolen ist hier nicht viel zu entdecken. Spätestens mit Ben Lerners Roman »Die Topeka-Schule« wird klar, weshalb es sich lohnt, einen Blick hinter die monotone Kulisse aus Maisfeldern, Schnellrestaurants und Kirchtürmen zu werfen. In seinem Buch nimmt der in Kansas heimische Schriftsteller uns mit auf eine Reise in den mittleren Westen der 90er Jahre. Im Zentrum der Geschichte steht Adam Gordon, ein Teenager aus einer liberalen jüdischen Familie, der in der überwiegend weißen, konservativen und protestantisch geprägten Stadt Topeka aufwächst. Dort, fernab der restlichen Welt, geht es dem Patriarchat immer noch sehr gut und es gibt nur wenige Berührungspunkte zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Ethnizität oder Religion. Wer einen kritischen Dialog anstrebt, dem droht schnell die soziale Isolation. So habe ich es erlebt und so erlebt es auch Adam, dessen Herz am Dichten und Debattieren hängt und der sich im Geheimen eher als Feminist denn als Marlboro-Man versteht. Seine Suche nach der eigenen Identität zeichnet sich auch in der Struktur des Romans ab. Es handelt sich hierbei nicht um eine lineare Erzählung, sondern um ein kompliziertes Puzzle aus unterschiedlichen Perspektiven, die am Ende Adams Geschichte ergeben. Nicht selten verschwimmen die Ebenen zwischen Autor, Erzähler und Hauptfigur. Denn es ist der erwachsene Adam, der seine Jugend aus Sicht wechselnder Charaktere nachempfindet und dessen Figur sich stark an Lerners eigener Biografie orientiert.
Er wollte Dichter werden, weil Gedichte Zauber waren. Geformter, Sinn zunichte machender und neustiftender Klang, der Gewalt zufügte und abwehrte, der einen berühmt und sei es fürs Ausgelöschtwerden machte und noch andere Auswirkungen auf Körper haben konnte, sie einschläfern oder aufwecken, Tränen oder andere Formen von Lubrikation hervorrufen konnte, Schwellung, das sich aufrichten kleiner Härchen.
Lerners Romane zeichnen sich durch ihren lyrischen Stil aus. Gesagtes und Gedachtes gehen oft nahtlos ineinander über, was die Leseerfahrung zwar intensiver macht, aber auch viel Aufmerksamkeit erfordert. Der Roman folgt dabei vor allem der sprachlichen Entwicklung seines redegewandten Protagonisten, während die Handlung in den Hintergrund rückt. So entsteht das komplexe Porträt der Topeka-Schule, womit nicht nur Adams Highschool gemeint ist, sondern in weiterem Sinne auch seine Lebensschule. Aus meiner eigenen Schulzeit erinnere ich mich noch gut an die Wettkampfkultur amerikanischer Highschools, in denen das Debattieren ähnlich einem Leistungssport betrieben wird. Auch Adam zelebriert die Debatte als eine Art Kampf. Während er sich seiner Worte immer mehr ermächtigt, merkt er nicht, wie weit er sich von den Werten entfernt, die er eigentlich vertritt. Denn um als begnadeter Rhetoriker und Lyrikliebhaber den üblichen Vorstellungen von Männlichkeit zu entsprechen, muss er sich etwas einfallen lassen.
Lyrik ließ sich rechtfertigen, wenn sie einem half, nochmal hochzuschalten, wenn sie Cypher und Flow wurde, wenn sie ein Grund dafür war, dass Amber mit ihm vögelte und nicht mit Reynolds und Konsorten. Wenn sprachliches Können Schaden anrichten und dafür sorgen konnte, dass man Sex hatte, dann konnte man es als Jugendlicher in den Bereich des Sozialen integrieren, ohne von den geläufigen Werten von Intellekt und Ausdruck vollständig abzurücken. Es war keine Versöhnung, aber eine handhabbare Spannung.
Sprache wird zur Waffe, die bei anspruchsvollen politischen Diskussionen ebenso zum Tragen kommt, wie auf den Partys, auf denen Adam sich mit Freestyle-Rap soziale Anerkennung sichert. Dabei verfällt er zunehmend in eine Rhetorik, die darauf abzielt, andere zu dominieren. Obwohl Ben Lerner auch starke Frauenfiguren zeichnet, dienen sie hier vor allem als Angriffsfläche für männliche Wut. Dieses Thema prägt Adams ganze Welt. So auch das Leben seiner Eltern, die beide als Psychologen an einer renommierten Klinik in Topeka arbeiten. Da sind die Angriffe auf seine Mutter, eine Feministin, die vehement ihre Meinung vertritt und einem Strom sexistischer Beleidigungen ausgesetzt ist. Und da sind die verlorenen Jungen, Patienten von Adams Vater, die teilnahmslos durchs Leben gehen und sich gelangweilt vom Überfluss der Konsumgesellschaft und innerlich leer nur durch Gewalt zu echten Gefühlen verhelfen können. Ben Lerner kann hervorragend beobachten und so gelingt es ihm, die einschönige Umgebung und kulturelle Armut im Leben der Charaktere mit bedrückender Klarheit zu beschreiben. Indem der Autor immer wieder auf den Erfahrungsschatz seiner eigenen Jugend in Kansas zurückgreift, erwartet er von seiner Leserschaft, die ihm vertrauten kulturellen Bezüge selbst herauszuarbeiten. Wer sich darauf einlässt, kann sich von der Wortgewandtheit dieses außergewöhnlichen Schriftstellers überzeugen und seiner großen Kunst, tief in die Gedankenwelt seiner Charaktere einzutauchen. Ich finde, ihre Erfahrungen sind auch 30 Jahre später noch hochaktuell. Dabei denke ich an das Poster des rauchenden Macho-Cowboys, das noch heute die Tapete bei Freunden ziert und symbolisch für die Werte einer heteronormativen Gesellschaft steht. Ben Lerners Roman macht diese Strukturen sichtbar und bietet uns eine Möglichkeit, das tief gespaltene Land ein wenig besser zu verstehen. Denn so fremd Adams Welt auf den ersten Blick auch erscheinen mag, Topeka ist Kansas und Kansas ist das Herz von Amerika. Und das versteht man besser, wenn man Lerners scharf beobachtete Gesellschaftsstudie gelesen hat.
Sharon Hodge besprach Die Topeka-Schule von Ben Lerner, aus dem Englischen übersetzt von Nikolaus Stingel, erschienen im Sorkamp Verlag. »1764, irgendwo in Indien. Und zwar auf einer kleinen, verwilderten Insel vor Mumbai, genauer gesagt in einem in den Berg hineingehauenen Hindu-Tempel. Dort spielt der neue Roman von Christine Wunicke. Er heißt »Die Dame mit der bemalten Hand« und er steht aktuell auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Wir erleben darin den deutschen Kartografen Carsten Niebuhr, der die Insel 1764 wirklich besuchte und darüber in seinen umfangreichen Reisebeschreibungen auch schrieb. Bei Christine Wunicke lernt er dort den persischen Astronomen Musa al-Lahuri kennen, hier allerdings eine fiktive Figur. Im Studio ist jetzt die Kritikerin Claudia Kramacek. Sie kennt Carsten Niebuhrs Reisebericht und auch den davon abzweigenden Roman von Christine Wunicke. Guten Tag, Frau Kramacek.
Hallo, Frau Borchert.
Ja, die Insel Elephanta vor Mumbai. Heute gehört sie zum UNESCO-Weltkulturerbe und Sie waren tatsächlich schon einmal da. Was gibt es da heute noch zu sehen?
Ja, wer immer nach Mumbai fährt, das frühere Bombay, für den ist die Fahrt nach Elephanta ein unbedingtes Muss, denn dort gibt es Höhlentempel zu sehen, Höhlentempel, die dem hinduistischen Gott Shiva gewidmet sind. Was macht diese Höhlentempel so besonders? Sie sind in einen Felsmassivstein hineingehauen. Das heißt, man geht in die Höhle unter die Erde und man muss sich das wirklich so vorstellen, es ist riesig. Es ist unermesslich und es ist auch unermesslich, wenn man sich vorstellt, diese Tempel sind Jahrhunderte alt, wenn man sich vorstellt, das ist alles von Menschenhand erschaffen und eben aus einem Felsmassiv herausgehauen. Und das ist auch der Grund, warum es UNESCO-Weltkulturerbe ist, seit 1987 übrigens schon.
Carsten Niebuhr, er besuchte die Insel im Jahr 1764 dreimal, schreibt er in seinen eigenen Aufzeichnungen. Und hier bei Wunicke klingt es so ein bisschen so, als sei er da gestrandet. Er war ja ein deutscher Mathematiker, er war ein Kartograf, 31 Jahre alt damals, also eigentlich noch ein relativ junger Mann, war aber schon weit rumgekommen im Leben, also hatte schon Ägypten, Saudi-Arabien und den Jemen bereist und überall Aufzeichnungen gemacht, wovon eben seine Reisebeschreibung nach Arabien und den anderen umliegenden Ländern zeugt. Das ist ein großer, schwerer Prachtband, der seit 2 Jahren in einer neuen Ausgabe auch wieder erhältlich ist. Claudia Kramacek, kurzer Exkurs. Was erzählt uns Carsten Niebuhr denn in diesen Reisebeschreibungen und wie tut er das?
Diese Reisebeschreibungen, die sind 1772 bzw. 74 dann erschienen. Und wenn man vor allen Dingen den Teil aus Indien dann liest, den ich mir jetzt nochmal angeschaut habe, dann staunt man. Er war vielleicht 3-4 Monate in Indien und ich bin wirklich verblüfft, was er, der Mathematiker, alles erfasst hat in dieser Kürze der Zeit. Er beschreibt die Kasten der indischen Gesellschaft, er beschreibt die Religion, er beschreibt die rituellen Feste. Also er hat einen unglaublich genauen Blick, er hat es wirklich in kürzester Zeit extrem gut erfasst, scheint mir. Und er tut es mit unglaublicher Offenheit, Unvoreingenommenheit und deswegen auch mit einer unglaublichen Sachlichkeit. Und das macht ihn aber auch so genau dann in der Beschreibung.
Herausgekommen ist ein Buch, das in der heutigen Ausgabe 3 Kilo wiegt. Christine Wunickes Roman über den Carsten Niebuhr wiegt nur 240 Gramm, ein ganz schmales, zierliches Buch. Wunicke erzählt Niebuhrs Reise jetzt nicht nach, sondern sie wählt eigentlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus dieser jahreumfassenden Reise, einen Tag und eine Nacht auf der Insel Elefanta, und sie lässt den Carsten Niebuhr dort auf einen Kollegen treffen, der ebenfalls gestrandet ist. Ist dieser Ausschnitt klug gewählt?
Ja, das ist ganz wunderbar, denn Christine Wunicke wollte ja keinen Historienroman schreiben. Sie kennt natürlich die Fakten, aber sie nutzt die Fakten, oder andersrum, die Fakten dienen bei ihr immer zur Entfaltung einer Fiktion. Was Christine Wunicke als Autorin in all ihren bisherigen Romanen und eben auch in diesem interessiert, ist eine Frage. Was passiert, wenn zwei Kulturen aufeinandertreffen? Wie kann man sich einander erzählen? Kann man sich überhaupt einander erzählen? Kann man sich gegenseitig erzählen? Und was passiert in diesem Misreading, was immer mit im Spiel ist? Die Personen, die hier aufeinandertreffen, ist eben Carsten Niebuhr und ein Mann namens Musa Al-Lahuri. Er ist persischer Astronom. Er lebt in Jaipur in Indien und ist dort im Dienste als Astronom des Herrschers von Jaipur. Zwei Männer, die also eigentlich unterschiedlich sind, die aber auch ein bisschen miteinander gemeinsam haben. Beide träumen nämlich zum Beispiel von Arabien als einem Ort, wo sie sich Erkenntnis erhoffen für das, was sie antreibt in ihrem eigenen Wissensdrang. Das Wunderbare bei Christine Wunicke ist, man könnte jetzt denken, ja, Clash of Cultures, aber sie verdreht eigentlich alle Erwartungen, die sozusagen mit diesem Setting einhergehen. Da ist zum Beispiel, dass dieser Roman aus dem Blick von Musa Al-Lahuri erzählt wird. Es ist nicht Niebuhr, der auf Musa Al-Lahuri trifft, sondern es ist Musa Al-Lahuri, der auf Niebuhr trifft. Und das ist entscheidend für diesen Roman. Und dann geht es so weiter mit der Unterwanderung eigentlich von allen Klischees und Erwartungen. Also Niebuhr zum Beispiel, der Westler, der hat überhaupt keine Angst, nach Arabien zu gehen. Aber Malik, der Diener von diesem Musa Al-Lahuri, der hat Angst, nach Arabien zu gehen. Niebuhr findet Indien eher öde, und so geht das weiter mit all den Verkehrungen. Also man weiß eigentlich nie so genau, wo das endet in diesem Roman. Und immer wenn man denkt, ah ja, jetzt kann man das so einordnen, dann merkt man, nein, 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 so geht das nicht. Auch ganz wunderbar, die Portugiesen schießen auf den Heiligen Stein, die Engländer, die dann kommen, die tragen chinesische Hüte. Wir begegnen einer indischen Frau, wirklich eine Eingeborene, die ist aber so gekleidet wie eine Französin, aber dann auch wieder in einer merkwürdigen Karikatur. Also alles wird unterwandert eigentlich.
Darin steckt bei Christine Wunicke ja auch ein wahnsinniger Witz, ne? Also dass wirklich kein Satz so endet, wie man es erwarten würde. Das ist wirklich der Twist in jedem einzelnen Satz. Und es steckt auch wahnsinnig viel Sprachwitz drin, Wortwitz, sehr lustige Dialoge voller kleiner Missverständnisse. Das hat mich wahnsinnig amüsiert. Und trotzdem habe ich mich gefragt, ist Humor, man kennt es auch aus früheren Romanen von ihr, ist Humor einfach nur ihr Ding? Oder hat dieser Humor für diesen Roman auch eine echte Funktion? Was denken Sie?
Naja, sie macht sich ja immer, auch in den bisherigen Romanen, immer gerne ein bisschen lustig über die sogenannte Wissenshuberei, über all jene, die denken, mit dem Wissen kommt die Wahrheit. Denn die Gefahr ist ja immer allemal mit dem Blick auf das sogenannte Andere. Wenn man denkt, man weiß die Wahrheit oder man kann die Wahrheit für sich reklamieren, sind wir auch immer schnell bei so einem essentialistischen Blick auf den sogenannten Anderen. Und darüber, glaube ich, macht sie sich immer lustig. Und das ist hier auch in diesem Roman der Fall. Mir hat so gut gefallen, es gibt einen Moment, da guckt Musa auf diesen Niebuhr und Niebuhr hat ein Fernrohr in der Hand und Musa nimmt dieses Fernrohr irgendwann, entwendet es und blickt falsch herum. Und sozusagen der Roman ist für mich eigentlich auch wie so ein umgekehrtes Fernrohr, denn wir blicken mit ihm eigentlich auch auf unsere heutige Welt wie so ein umgekehrtes Fernrohr, denn durch diese historische Perspektive, wo der Mann, der Fremde sozusagen auf uns blickt, kann man eigentlich auch auf uns schauen und sieht wiederum unseren Blick zum Beispiel auf die arabische Welt. Diese Expedition, die ging los in der Hoffnung, dass man sich aus Arabien Aufschluss erhält, zum Beispiel für den Blick auf das Alte Testament. Also damals war Arabien noch nicht die verteufelte Welt. Und das meine ich mit diesem umgedrehten Fernrohr, durch das wir wiederum auch mit diesem Roman blicken können. Und insofern, ja, der Humor hat schon auch eine bestimmte Funktion.
Ist das für Sie auch die Aktualität, die in diesem Roman steckt? Denn ich habe mich schon gefragt, es ist einerseits ein historischer Roman. Christine Wunicke zieht ja jetzt erzählerisch keine Gegenwartsebene ein. Also sie betrachtet das Elefanta-Abenteuer von Carsten Niebuhr und seinem Kollegen, dem Perser Musa Al-Lahuri, ja nicht aus der Jetztzeit heraus und kommentiert es auch nicht von heute aus. Es ist aber trotzdem kein reines Historientableau, keine Schatheke. Der umgekehrte Blick, ist das für Sie das moderne Element in
diesem Roman?
Ja, und was sie uns auch mit auf den Weg gibt, ein wichtiges Motiv ist das Erzählen in diesem Roman. Musa Al-Lahouri sagt, man muss erzählen, wenn man auf Reise gegangen ist, was Carsten Niebuhr ja macht. Und sie insinuiert ein bisschen, dass die Reisebeschreibungen von Carsten Niebuhr sozusagen dem Musa Al-Lahouri zu verdanken sind. Aber sie sagt eigentlich auch unter der Hand und zwischen den Zeilen, wir können uns so lange einander annähern, solange wir einander erzählen. Und wenn die Erzählung endet, endet vielleicht auch das Verständnis. Auch hier endet es ja eigentlich tragisch. Es hat mich ein bisschen erinnert an den Film Life of Pi. Zwei sind auf dem Boot und dann landet man und der Tiger geht rechts und Pi guckt nach links und man dachte, man hat was gemeinsam, aber die Erzählung hat geendet und das Verständnis hat geendet. Und das ist für mich eine Botschaft, in Anführungszeichen, von diesem Roman, nochmal darüber nachzudenken. Unsere Wahrnehmung von allem Fremden ist immer ein Narrativ. Und das Narrativ bestimmt unseren Blick und Narrative können sich ändern und insofern können sich auch der Blick auf das sogenannte Fremde ändern. Und das ist schon etwas, wo ich denke, da gibt sie uns einen Indiz mit, auch für unsere heutige Zeit.
Ist es für Sie ein besonders gelungener Christine Wunicke-Roman?
Ich finde eigentlich alle Bücher von Christine Wunicke ganz wunderbar zu lesen. Ich habe zuletzt noch die Novelle Nagasaki circa 1462 gelesen, die mehr ins Tragikomische, also da überwiegt das Tragische. Hier finde ich, ist die Leichtfüßigkeit, das Leichthändische, mit dem sie erzählt, ist nochmal stärker ausgearbeitet. Und mir persönlich als eine große Indienliebhaberin und große Indienfahrerin ist dieser Roman natürlich deswegen auch nochmal einen kleinen Ticken lieber und näher.
Dankeschön, Claudia Kramacek. Danke für dieses Gespräch über den neuen Roman von Christine Wunicke. Die Dame mit der bemalten Hand. Erschienen ist der Roman im Berenberg Verlag und aktuell nominiert für den Deutschen Buchpreis, der im Oktober vergeben wird. Und empfohlen sei auch Carsten Niebuhrs Reisebeschreibung nach Arabien und den anderen umliegenden Ländern. Dieser Prachtband ist erschienen in der anderen Bibliothek. Gleich ist es 6 Uhr. Wir kommen langsam zum Ende dieser Sendung. Heute haben wir Gender-Klischees in der Literatur untersucht und diese Bücher besprochen. Das Hohelied von Nell Sink, erschienen bei Rowohlt. Weiß von Hang Kang, Aufbau Verlag. Die Topeka-Schule von Ben Lerner, Surkamp Verlag. Und Die Dame mit der bemalten Hand von Christine Wunicke aus dem Berenberg Verlag. Der Dichter Ulf Stolterfoht empfahl zudem den Roman Ice Cream Star von Sandra Newman, erschienen bei Mattes und Seitz. Die Musik dazu kam vom Album Zoo of Songs vom Pulsar Trio. All dies finden Sie auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Jetzt folgen aktuelle Berichte und um 20 nach 6 das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir das Stück Eingreifen, bevor die Nacht kommt von Guido Gin Costa. Und die Technik kümmerte sich heute Angela Raymond. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchert.